eine neue Episode, diesmal mit Marcel Mehnert. Und zwar geht es, ja, die Karriere als Polizist, wie es dann weitergeht oder eben nicht weitergeht und wie er dann eine eigene Firma baut, innerhalb kürzester Zeit, einen krassen Höhenflug hat, ein Team nicht funktioniert und wie Humbleness wieder zurückführt zu dem, was gut geht. Deep Talk, ich bin immer noch geflasht über die Episode, sehr offen, tolle Tipps und ich glaube, ein bisschen mehr Happiness spielt auch eine Rolle und was das mit der Gesellschaft macht, eine geile Episode, direkt rein, let's go. Marcel, welcome, schön dich hier zu haben, ich finde es mega gut, voll spannend, weil ein bisschen was weiß ich über dich, was mich natürlich umso neugieriger macht, was so der Hintergrund ist und was du so tust. Und komm erstmal so zu den, so was sind die Wurzeln, wo kommst du her, was das so macht? Du bist erstmal im Ruhr-Tribe, du bist dabei seit...
seit Mitte des Jahres jetzt, seit Mitte des Jahres. 23.
Genau, und bringst dich an mit verschiedenen Themen und ein Schwerpunkt ist halt auch... PR, Kommunikation, LinkedIn, sowas. Genau. Kommen wir später zu, auf jeden Fall, weil für alle hier mega spannend, so wie booste ich mein Profil.
Ja, merkt man schon.
Und ja, es geht am Ende des Tages natürlich um, ja, so, hol mich mal ab, wo kommst du her, was sind deine Roots, was sind deine Wurzeln, wie hat alles angefangen?
Ja, voll gut. Erstmal danke, dass ich hier sein darf, freue mich mega. Das ist ein echt coole Möglichkeit, hier bei euch auch im Podcast zu sein. Um mich abzuholen, jetzt aktuell, ich bin 26 Jahre alt, wo wir hier sitzen und angefangen hat so meine ganze Ausbildung, Karrierezeit damals bei der Polizei. Das heißt, ich war mit 2018 bin ich direkt zur Polizei gegangen.
Okay, warte, dann du bist direkt Polizei. Fang noch mal ein bisschen an. Also jo. Elternhaus, Schule, wo bist du geboren? Was sind deine Wurzeln so? Dass wir mal ganz früh anfangen und dann sind wir wahrscheinlich auch schnell bei der Polizei. Aber yes. Vielleicht ist das das Thema.
Ja, okay. Schon immer im Ruhrgebiet habe ich gelebt. Also ich komme aus Bottrop und bin so ein Ruhrgebietskind auch. Kenne das nur von Stadtteil gehüpft und war dort auch zur Schule, bin dort auch zum Gymnasium gegangen. Bei uns alles in Bottrop und auch gar nicht immer viel rausgekommen, was auch dazu geführt hat, dass Abitur dort gemacht und dann ging es für mich schnell darum, was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich sehr was Kreatives erleben, auch ich wollte einen kreativen Job machen, ich wollte so in die Presserichtung immer gehen und das wurde von zu Hause aus so ein bisschen gedeckelt, sodass meine Familie auch gesagt hat, mach doch was Sicheres, das war immer so ein Ding. Eltern sind beide Beamte und da war natürlich der Schritt nicht so weit weg, dann auch irgendwas im Beamtentum zu machen.
Das heißt, du bist quasi in einer beamteten Familie groß geworden, irgendwie Verwaltung, keine Ahnung was, wo halt so ein strikter Rahmen irgendwo da ist.
Ja, genau. Vater Feuerwehrmann, meine Mutter in der Schule und...
Feuerwehrmann, okay, das ist ja wieder was anderes.
Ja,
das
ist trotzdem Beamter.
Ist Beamter, okay. Ja. Ist nicht überall in Deutschland so. Mhm. Ich habe 6 Jahre in Bayern gelebt, da lebt alles von der Freiwilligen Feuerwehr. Okay. Ja. Da sind nur die ganz großen Städte wie München, Nürnberg und so. Selbst Regensburg ist freiwillig, obwohl die 180.000 Einwohner haben, oder? Ja, genau, also 80.000 Einwohner, so 80.000 Einwohner hat Regensburg und trotzdem eine freiwillige Feuerwehr. Das ist in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, wir haben ja überall Berufsfeuerwehr.
Genau, hier gibt es überall Berufsfeuerwehr und dann gibt es ja die Freiwilligen noch so als Ergänzung in den Stadtteilen und sowas. Und
genau,
deswegen,
richtig.
Ja, deswegen auch,
um das mal reinzuholen, deswegen verbeamtet.
Deswegen verbeamtet, genau.
Genau, richtig.
Und also als ich dann damit anfing, würde zu sagen, ja, ich würde gerne was Kreatives machen, in die Presse, in die Richtung, habe auch mal hier und da ein Praktikum gemacht, mal bei verschiedenen Blättern. Aber da war immer schnell so, ja, Marcel, mach was Sicheres, mach was mit Zukunft. Und davon habe ich mich dann auch, ich sag mal, beeindrucken lassen und habe mir auch was mit Zukunft gesucht. Ja. Und zwar, da kommen wir auch zu dem Schwenk, dass ich dann die Polizei erstmal ins Auge gefasst hatte.
Okay, krass. Und dann, welche Karriere? Also du hast ein Abitur gemacht, das heißt, du warst eigentlich angelegt für die höhere Laufbahn, heißt es doch, glaube ich, oder?
Ja, gehobener Dienst ist das.
Gehobener Dienst, sorry.
Genau. Ja, da bin ich auch direkt rein. Ja, ist nochmal ein Unterschied zur höheren Laufbahn. Dazu müsste man, da musst du schon studiert haben und kannst dann in die höhere gehen. Bei mir war das damals mit Abitur, Fachhochschule dann zur, bei der Polizei gemacht und in den gehobenen Dienst. Und ja, aber ich sag mal so, da auch mal vielleicht ein bisschen... noch auszuholen. Mein Ziel war es nicht unbedingt, der Streifenbeamte zu werden, sondern ich wollte auch dort gerne in die Presserichtung, gerne was Kreatives machen, weil auch die Polizei bietet sowas.
Ich meine, jeder Stadt oder jeder Stadtteil, je nachdem wo, hat ja einen Pressesprecher dann auch für Notverlagen und keine Ahnung was.
Ja, genau.
Und da muss man ja manchmal Dinge kommunizieren, die jetzt nicht so mega geil sind. Also da muss man wissen, wie es geht am Ende. Ja, genau. Also hätte es die Möglichkeit gegeben, bei der Polizei ein Studium abzuschließen, das in die Richtung geht?
Die Möglichkeit hätte es gegeben. Also ich erkläre das mal ganz kurz. Bei der Polizei ist es so, du machst quasi einen Bachelorstudiengang. Also in NRW ist es so. Und dieser Bachelorstudiengang, der hat verschiedene Ausrichtungen. Du kannst dich so ein bisschen spezialisieren. Und ich habe mich schon immer auf die Richtung Psychologie spezialisiert innerhalb der Polizei. In diesem Studium halt Kriminalwissenschaften war ich auch sehr viel drin. Und so kannst du so deine Karriere ein bisschen vorebnen. Aber aha, du musst trotzdem
das heißt, du könntest Profiler werden oder Kriminalkommissar quasi.
Ja, so in die Richtung, genau. Ja, okay. Oder Verhandlungsgruppe, so die Geschichte ist das, ja.
Ah, okay.
Genau.
Ist auch mega interessant, oder?
Ist auch interessant. Klingt auch immer alles ganz cool. Nach diesen 3 Jahren Studium war das dann aber eher so, muss erstmal zum Streifendienst gehen. Ganz klar.
Und du musst erstmal die Basis kennen.
Genau, die Basis kennenlernen. Das
ist der Kollegen, ja.
Dann zur Hundertschaft gehen. Ja. Und, weiß ich nicht, mit hier Schild und Knüppel halt, wie man die so kennt beim Fußball.
Also so der typische Weg, dass du erstmal Straße machst Streife, Schmiere.
Ja. Schmiere, Streife laufen, genau, so ungefähr.
Und danach muss man in die Hundertschaft und, also quasi die man beim Fußballspiel sieht, diese jungen Leute, die da mit den Schildern sind theoretisch...
So, alles Studierte in NRW.
Studierte in NRW, die bei der Polizei ihr Studium gemacht haben und da ihren Weg gehen wollen.
Ganz genau, ja.
Oh, krass, okay.
Genau, so war der Gedanke. Und ich hatte halt wirklich immer im Hinterkopf zu sagen, ja, ich würde eigentlich schon gern mehr so in die Presse, Kommunikation, ein bisschen raus. Habe ein paar Projekte noch mitmachen dürfen dann zu der Zeit. Vom WDR gab es dann was und dann mal beim Landesamt durfte ich ein bisschen was für die Presse machen. Und habe mich auch mehrmals dann rausbeworben, aber durfte halt nie. Weil da kommt dann das Beamtenblatt so ein bisschen zum Vorschein, weil... War dann so, ja Marcel, bleib erstmal 5 Jahre hier, mach erstmal 10 Jahre diese Stelle und dann kannst du dich weiterentwickeln.
Alter, 10 Jahre,
das ist ja, das hat man mir gesagt, ja.
Okay, aber dann kann ich verstehen, dass wenn man so driven ist, dass man dann sagt so, boah, Alter, 10 Jahre, das jetzt hier ist natürlich...
Genau.
Ist das so, dass die Kollegen von deinem Vater ja nicht, der ist ja bei der Feuerwehr, aber der ist vielleicht ähnlich, oder? Da sind die Leute auch lange Jahre, ne?
Ja, auf jeden Fall. Da bist du auch erstmal, ich kenne die ganzen Stufen dort nicht, aber da bleibst du auch ziemlich lange, weil es ist immer vorbestimmt, nach wie vielen Jahren du weitergehen darfst, ne? Das ist nicht einfach so, dass du sagst, ich will mich jetzt weiterentwickeln, let's go. So ist leider nicht.
Das heißt, die Karriere in der Polizei oder im öffentlichen Dienst ist nach Dienstjahren gelingt und nicht nach Fähigkeit?
Vermeintlich habe ich so erlebt, sage ich mal so. Okay. Ne? Ich weiß nicht, wie es wirklich sein soll, aber so habe ich es jetzt erlebt in meinem Fall, ja.
Ja. Also es gibt keinen Shorttrack.
Habe ich versucht, mehrfach sogar. Wurde auch von anderen Dienststellen schon angefragt, durfte aber dann nicht raus, weil in meiner Einheit, da war halt viel Bedarf, viele Leute mussten da sein, hieß es immer. Deswegen habe ich den Short-Trail da nicht nehmen können.
Zuletzt. Das heißt, du hättest die Möglichkeit oder die Angebote gehabt, in andere Dienstbereiche zu gehen oder andere. Okay, und das ging nicht.
Das ging nicht zu der Zeit.
Aber das ist ja dann nicht mega schlau, oder? Also wenn man so jemanden hat, der sich da so entwickeln will und der da eigentlich eine gute Performance abliefert, den möchtest du eigentlich halten und nicht loswerden, ne?
Ja, war auch schon immer so mein Anspruch an mich selbst halt zu sagen, ne? Nach vorne zu gehen, was Neues zu machen, ein bisschen was reinzubringen an Ideen. Genauso wie jetzt auch hier bei uns in die Organisation, ne? Einfach immer ein bisschen was reingehen, bevor man was rausbekommt. Und als es so nach 3 Jahren immer noch nicht gefruchtet hat, habe ich mich so ein bisschen hinterfragt, ne?
Okay, also hast du dann gesagt so, okay, das mit der Presseabteilung bei der Polizei in Bottrop wird jetzt nichts werden, also mach ich was anderes.
Ja, genau, also zumindest der Gedanke kam dann auf. Ne? Da kann ich auch noch ganz kurz gut zu ausholen, einer von unseren Boys, der Tristan Katzmitzak, mit dem war ich damals auch zum Beispiel da. Wir haben eine ähnliche Laufbahn gehabt. Auch bei der Polizei. Und wir haben uns ganz zufälligerweise auf dieser Dienststelle bei der Hundertschaft wieder getroffen. Wir haben uns aus dem Studium gekannt, dann aus den Augen verloren und dann kamen wir zufällig in dieselbe Gruppe und haben uns dann da halt schön begleitet. Und mit ihm gemeinsam habe ich dann halt diese, ich sag mal, Anführungsstrichen, Rückschläge miterlebt. Yeah. Und wir haben dann gemeinsam gegrübelt, was können wir denn aus dem Marcel so machen, was man vielleicht so nebenbei noch anfangen könnte, um da halt den Weg sich selbst zu ebnen.
Ah, okay, alles klar. Das heißt, du hast dann, wie alt warst du dann, als du fertig warst und entschlossen warst, was Neues zu versuchen?
Also vom Zeitraum her, 18 Jahre war ich, als ich begonnen habe, mit 21 war ich im Studium fertig und dann mit 22,5, 23 war ich dann quasi so weit, dass ich gesagt habe, es muss was anderes her.
Okay, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, ist nicht lange her.
Dann war das quasi, Pre-Covid noch.
Aber, ja, genau, war vorher. Ja.
Aber nicht weit weg davon.
Jetzt ja, genau. Also die ganze
Zeit fliegt bei.
Ja, die ersten Corona-Maßnahmen, die habe ich schon noch miterlebt. Das war so meine letzte Zeit eigentlich bei der Polizei.
Ach krass, so tight. Leute, also geht wahrscheinlich nicht nur mir so, ja, dass Zeit einfach so extrem krass fliegt, komplett, dass ich jetzt denke so, du machst das jetzt gefühlt schon Ewigkeiten, aber es ist noch gar nicht so lange.
Fühlt sich auch so an für mich, als würde ich schon Ewigkeiten machen, weil du einfach, wenn du viel Sachen in wenig Zeit erlebst, dann hast du ja auch das Gefühl, die Zeit geht schneller. Und absolut, wenn du einfach viel zu tun hast, du bist hier, dann nächstes Event, dann bist du wieder in einem anderen Land unterwegs, da hat sich die, also bewegt sich die Zeit sich schon immer schneller. Ja.
Brutal, brutal. Und wie bist du dann, also zu der Entscheidung, was anderes zu machen, bist du ja dann, also die Idee ist ja in dir selbst entstanden, also du gesagt hast, okay, das muss sich ja ändern, ich kriege hier nicht den Weg, den ich
leicht
brauche.
War das nicht.
Also ich kann mir vorstellen, weil committest du dich vertraglich an die Polizei, wenn du ein Studium da machst?
Ja, tatsächlich, ja. Da habe ich heute auch noch ein bisschen was mit zu tun, tatsächlich, also ist noch nicht alles durch. Weil du hast eine Mindestlaufzeit und um das jetzt auch mal vielleicht ein bisschen auszupacken, ich hatte kein angenehmes Ende. Also im Außen war alles gut, weiße Weste, alles cool, aber mich hat dieser selbst erschaffene Leidensdruck schon echt fertig gemacht. Ich habe halt gesagt, irgendwie, boah, ich muss hier raus, ich muss was weitermachen, also ich will was anderes machen. Es ging aber nicht, weil dann, na, du musst ja irgendwie von irgendwas leben. Und ich hatte echt vergleichsweise hartes letztes Jahr bei der Polizei, auch viel mit Ärzten damals zu tun gehabt und war mich nicht so leicht getan.
Die gewusst haben, dass du weg willst?
Nee, gar nicht. Nein. Das war nur für mich. Also ich hatte für mich ich stand so zwischen den Stühlen. Ich konnte da bleiben. Es hat mir aber überhaupt gar nicht gut getan. Mit Vorgesetzten hat es dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert, weil wenn du derjenige bist, der, ich sag mal, unter den 100 Grauen bist du der Blaue und willst halt nach vorne, dann fällst du auf und das gefällt denen über dir. In dieser Organisation dort, bei der Polizei, gefällt das nicht so. Und dann bin ich halt immer aufgefallen und bei manchen halt auch nicht immer positiv, obwohl ich halt nichts in meinen Augen Negatives gemacht habe, ein bisschen Außenwirkung gemacht, ein bisschen YouTube gemacht, einfach mal geschaut, was gibt's so rechts und links. Und dann ging das auch, ohne das jetzt zu groß aufmachen zu wollen, ging es auch viel in Richtung Mobbing und deshalb war das letzte Jahr nicht so ein schönes Jahr.
Naja, aber es ist ja schon interessant. Also ich meine, Mobbing ist ja ein Thema, was ja nicht nur Hörensagen ist, ne? Das findet statt in täglicher Basis. Ganz viele Leute in unterschiedlichen Qualitäten durchleben das.
Ja.
Und manchmal ist Mobbing auch ein schmaler Grat, dass vielleicht der mobbt, das nur spaßig meint, in Anführungszeichen.
Ja, klar.
Und in Wirklichkeit ist das Gegenüber einfach.
Kommt anders an.
Ja, richtig hart damit getroffen und du bist dir der Tragweite dieser Kommunikation gar nicht bewusst als derjenige, der sendet.
Ja.
Von daher. Ist auf jeden Fall ein krasses Thema, aber wie, also das hat dazu geführt, dass du dann immer mehr quasi mit jedem Prozess, der da so fortgeschritten ist, immer mehr eine gefestigte Entscheidung getroffen hast, zu sagen, okay, jetzt muss ich wirklich gehen, egal, scheiß auf die Konsequenz, um was mal rheinisch auszudrücken. Also weil du wusstest ja, dass da was auf dich zukommt.
Ja, genau, ja, mehr und mehr. Also das, wenn ich das so Revue passieren lasse, das hat angefangen mit, man hat irgendwie komische Gespräche geführt mit einem, dann gab es auf einmal komische Verbote, ne? Ich durfte nicht mehr meinen Podcast hören und so. Also es ging schon irgendwie in so ein paar komische Richtungen. Irgendwann sind dann auch so ein paar Worte gefallen, die ich, glaube ich, gar nicht sagen darf hier in diesem Podcast, wo ich dann irgendwann meinte, okay, krass, das läuft ja gerade gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich gebe voll viel Gas und es geht nicht in die Richtung, wie ich es mir gewünscht habe. Es wird auch nicht gesehen. Und so wird die, wie du sagst, die Entscheidung immer wieder, immer mehr gefestigt. Und es gab einen Tag, wo ich zur Arbeit gefahren bin, ganz normal morgens. Und dann ging es irgendwie ganz spontan her auf der Wache. Wir mussten auf einmal los, ein Sondereinsatz, was auch immer. Und dann habe ich gemerkt, wie mir wurde schwindelig, schlecht. Ich bin zum Klo, habe abgekotzt und habe gesagt, Leute, ich kann nicht, ich muss jetzt gehen. Und das war mein letzter Tag bei der Polizei.
Ach krass. Das heißt, der Sender war schon so krass fortgeschritten, dass du körperlich irgendwie da ein Kanal aufgegangen ist, der gesagt hat, das ist hier nicht mehr der richtige Weg.
Bis zu dem Tag habe ich es auch nicht so richtig gecheckt, ehrlich gesagt. Also das war schon, ich merke auch gerade, wie ich selber so ein bisschen nochmal drüber nachdenke, weil da habe ich noch nicht so oft drüber gesprochen. Umso geiler, dass wir drüber sprechen können gerade. Das war schon so, hat sich irgendwie Platz gemacht, dieser Gedanke.
Ja, es ist ja manchmal so, dass eben so eine Veränderung, die ja stattfindet, aber sich nicht kanalisiert. Also du merkst, da ist was und du willst es nicht wahrhaben, vielleicht hast du auch zu viel Stress oder kriegst es gar nicht so richtig geregelt und weißt halt so, okay, irgendwas läuft hier nicht schief oder nicht richtig, irgendwas läuft schief und nicht richtig. Und dann sagt irgendwann der Körper so, hello.
Ja, genau, Achtung.
Und das sind Signale, die... Wenn man die ignoriert, dann können die ja noch richtig, dann kann es richtig schief laufen am Ende des Tages. Das heißt, du hast früh genug gehört.
Ja, also das war tatsächlich wie so ein, wie du sagst, wie so ein Warnsignal. Und weil mir das so komisch vorkam in der Situation, weil sowas hatte ich noch nie, habe ich auch
direkt... Also du hast auch für dich ausgeschlossen falsches gegessen, tralala, so. Komplett. Das war safe, dass das
genau,
nicht
das stattgefunden hat. Genau, das war alles gut. Ne? Morgens ganz normal zur Arbeit gefahren, nur mein Wasser getrunken. Und ich habe halt wirklich so eine Art von körperlicher Reaktion empfunden, die ich so auch noch nicht vorher kannte und seitdem auch tatsächlich nicht nochmal hatte.
Ah, krass. Also es war so, dass du gesagt hast, so Alarm. Also genau. So ein Moment, den... Ja. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber wo du einfach so eine Körperreaktion hast oder sagst so, okay, hier läuft gerade was schief.
Genau, so ein bisschen schwindelig.
Auf schwindelig, einmal so ich hatte auch Grund. Schon mal so einen Druck auf der Brust, ich gedacht, jetzt habe ich gleich einen Herzinfarkt, bin deswegen auch ins Krankenhaus gekommen.
Ah, krass.
Und dann können die da so einen Test machen, ob du irgendwie wie nennt sich das denn?
Meinst du so einen Venenverschluss?
Nee, du hast so einen Rezeptor im Blut und dann kannst du messen, ob das ein Herzinfarkt ist. Der Körper schüttet was aus, was er nur beim Infarkt ausschüttet.
Okay.
Das war ausgeschlossen. Und da war für mich klar so, okay, das mit meinem Workflow und meinem Stress und so, das läuft gerade nicht. Da muss ich was dran tun. Das war ein Riesenalarm. Und das war auch so ein Moment, wie du den gerade beschrieben hast, den ich nicht kannte, den ich nicht erklären konnte und der auch in der Situation kam, die ich sonst so alltäglich weggebügelt habe.
Ja.
Also
ja,
so genau. Random aufgeschlagen.
Voll.
Und du denkst so, hier passiert gerade was, das kenne ich nicht und das macht mir Angst. Also ich hatte Gänsehaut, ich habe mich hingesetzt und gedacht, Alter, was ist jetzt hier los? Und dann so tatütata und dann saß ich da im Krankenwagen und denk so, bin ich jetzt echt schon so, dass ich im Krankenwagen hier mit Herz? Nein, kann nicht sein.
Kann eigentlich nicht sein.
Nee, und so ist es halt rausgekommen, dass ein Warnsignal im Kopf stattfindet.
Krass.
Und dein Körper nicht ausspricht.
Krass. Ja, das ist echt spannend. Das ist
also ich weiß nicht, ob, ne? Also mir ist es auch schon mal passiert, deswegen kann ich das fühlen.
Ich sehe das auch gerade, wie ich hier vor mir sitze. Das fühlt man tatsächlich, ja. Und ich bin auch direkt zum Arzt. Ich hab mich so komisch hinterfragt in dem Moment, wo ich dachte, irgendwas passt nicht. Zum Arzt gegangen, habe ihm meine Situation geschildert, bin dort nebenbei gesagt, in Tränen ausgebrochen beim Doc. Und er hat mir dann gesagt, Marcel, so und so und so, du bleibst jetzt raus. Ne? So war es dann.
Da wurde der ganze Sache. Also musstest du ja zum Amtsarzt wahrscheinlich, oder? Also als Beamter muss man, als Polizist muss man, kann zum normalen Arzt gehen?
Du musst nicht, aber du kannst, ja. Ich war aber bei meinem normalen Hausarzt, hat mich dort nicht vertraut. Ne? Genau.
Okay, und der hat gesagt, so, auf gar keinen Fall.
Ja, erstmal raus, ne? Und dann war auch tatsächlich erstmal Pause für mich angesagt.
Okay, krass. Und dann warst du zu Hause? Also, ist ja natürlich eine scheiß Situation, oder?
Ja, schon.
Also, du bist raus, weil dein Körper sendet irgendwas, was er nicht senden soll. Du weißt, bei den Kollegen kommt es gerade nicht so mega gut an.
Richtig.
Aber bestärkt dich im Endeffekt ja den Weg zu gehen? Also, ich meine, ist dann mutig.
Auf einmal musst du was machen, so, ne? Also wenn der Doktor schon sagt, okay, so wie du es jetzt gemacht hast und wie das sich entwickelt hat, geht es nicht weiter. Okay, ich habe erstmal ein bisschen Pause gemacht und geschaut, was geht alles. Dann war erstmal so 1-2 Monate ein bisschen mal Ruhe gefunden. Und dann war schon wieder der nächste Gedanke so, okay, Marcel, du kannst jetzt nicht nichts machen, du kannst aber eigentlich auch nicht zurück, weil das macht dich fertig. Und von daher, irgendwas muss was anderes her. Und da war ja zum Glück schon der Gedanke geboren, ich könnte was anderes machen. Ich wusste noch nicht was zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste, es geht. Ne? Also es ist nicht unmöglich. Ich habe das schon so in meinem Lösungsraum gesehen, ja.
Okay, und das heißt, du hast dann in dieser Off-Zeit viel darüber nachgedacht? Oder hast du dich erstmal recovered? Was war so der... Also wir haben eben... nicht wir, sondern in einem anderen Kontext darüber gesprochen, was Impuls ist und auch mal erstmal durchs Herz zu filtern. Also zu sagen so, okay, das geht nicht weiter, machen wir sofort. Und viele Menschen, Typen, ob männlich, weiblich, egal, die so Macher-Attitude haben, neigen dazu, so spontan dann Pläne zu schmieden und schnell umzusetzen, weil sie halt sagen, okay, ich will jetzt nach vorne und jetzt ist es das Ding. Und slightly hört sich das bei dir genauso an. Ist natürlich die Gefahr, dass man in so einem Moment, wo man eigentlich auch mal Ruhe einkehren lassen soll, dann falsch anfängt, überaktiv zu werden. Hast du die Zeit genossen oder hast du wirklich schon...
Ich hab die Zeit genutzt, ich musste sie auch nutzen, das habe ich schon deutlich gemerkt, weil auch alles zu der Zeit ist ein bisschen liegen geblieben. Ne? Also ich hatte viel im Job zu tun, habe wie gesagt Vollgas gegeben und gemacht und getan, Sport ist auf der Strecke geblieben, so Freizeit ist auf der Strecke geblieben, Freundin ist auf der Strecke geblieben. Ne? Das waren so Dinge, die musste ich dann mal so ein bisschen nachholen und auch wieder so meine eigene Routine zurückentwickeln und zurückfinden. Okay. Und deshalb habe ich erstmal ein bisschen Ruhe bewahrt und hab dann auch wirklich, ne, ich war zu Hause zu der Zeit. Das war so, ja, so die erste Corona-Hochzeit eigentlich, wo nicht viel ging.
Ah ja, okay.
So, ne?
Das war ein guter Moment.
War ein guter Moment an sich und das habe ich dann auch, die Zeit habe ich mir dann auch genommen und auch überlegt, genau was du sagst. Da kamen natürlich viele Gedanken auf und da habe ich jetzt vor allem im letzten Jahr viel Erfahrung mitgemacht, da können wir später vielleicht noch drüber sprechen, was so die Bewertung deiner eigenen Gedanken angeht. Und da durfte ich auch mit dem Coach zusammen dran arbeiten, ne, dass es dann nicht einfach nur war, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, was irgendwie geht, sondern schon eine Herzensentscheidung getroffen zu dem Zeitpunkt.
Okay, das heißt, du hast dann gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, also die Entscheidung ist jetzt getroffen mit diesem Vorfall und der Zeit.
Genau.
Nochmal in Ruhe drüber nachzudenken, okay, das war's jetzt.
Ja.
Und dann hast du mit denen verhandelt um deinen Exit oder ist das klar festgelegt, wie sowas funktioniert? Wahrscheinlich ist es ein Prozess, oder?
Ja, ist eigentlich ziemlich easy. Wenn du quasi entscheidest, du möchtest gehen oder es wird für dich entschieden, so ein bisschen wie in meinem Fall, dann schreibst du eine Kündigung und dann darfst du gehen. Also das ist da jetzt nicht so das große Thema. Die anderen Themen sind dann eher, wie viele Jahre musst du da gewesen sein, damit du dein Gehalt nicht zurückzahlen musst und so Geschichten. Ne? Das ist auch noch alles so ein bisschen am Laufen. Aber im Grunde ist es voll easy. Du sagst einfach, ich will nicht mehr und dann darfst du gehen. Ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, ich brauche irgendwie einen Aufhebungsvertrag oder so.
Okay, aber das heißt, über die finanzielle Konsequenz warst du dir bewusst?
Ja, zu dem Zeitpunkt klar. Ne, das war halt, hat auch nur geklappt durch Familie und Freundinnen, die da ganze Zeit unterstützt haben, wo ich wirklich dann gesagt habe, okay, ich habe natürlich in den Jahren vorher ein bisschen was zur Seite geschafft. Dann dachte ich, okay, so ein halbes Jahr kommst du eh locker über die Runden damit. Dann ne, gestützt von Familie und Freundin, meiner Freundin. Und da war für mich dann auch, ich muss sagen, der Leidensdruck ziemlich hoch, dass ich gesagt habe, boah, ich würde lieber Kellnern gehen gerade, als mich wieder irgendwie in eine andere Richtung zu werfen, wo ich nicht hin will.
Okay, krass. Das heißt, du hast die Entscheidung bewusst getroffen und dann halt auch mit Support dann auch geschafft, das aufzubauen, weil das braucht ja am Ende des Tages auch einer gewissen Luft.
Ja, auf jeden Fall.
Bis mal irgendeine Idee in einen Case umgewandelt ist, bis der Case irgendwie in, wie stelle ich mich auf, wer ist mein erster Kunde,
genau.
Bla bla bla.
Ja.
Da ja, okay.
Spannend. Da hatte ich so ein bisschen in der Zeit vorher schon mal reinschnuppern dürfen. Ich habe ja gesagt, immer viel gemacht. Und ich habe neben der Polizei, in der Nebentätigkeit schon Websites gebaut, so ein bisschen. Ne? Einfach für das Café um die Ecke oder den bekannten Anwalt aus der Stadt. Und so hatte ich schon so meine ersten Machenschaften in meiner eigenen Tätigkeit nie so richtig forciert. Aber das war dann natürlich der Gedanke, wo ich gesagt habe, okay, da könnte man anknüpfen, weil da ist schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet, ne?
Okay, das heißt, du hattest schon irgendwie Gewerbe angemeldet und solche Dinge.
Genau, so ein kleines Gewerbe, so ein kleiner Unternehmer.
Ja, okay. Und darauf hast du dich dann quasi drauf gestürzt und das dann weiter ausgebaut.
Genau, das war so mein Anknüpfpunkt.
Okay, krass, okay. Und die Zeit war jetzt nicht die rosigste, oder? Also
nee.
Im Lockdown die Entscheidung zu treffen, dann irgendwie einen Plan zu schmieden. Ein Businessplan zu schmieden. Du hast gesagt, du hast irgendwas von einem Coach erzählt.
Genau, ich habe mich da, oder nennen wir einen Mentor, weiter beraten lassen, ne, der gesagt hat, oder wo ich gesagt habe, okay, erstmal jetzt das ganze Kopfthema mental aufarbeiten und dann schauen, okay, was machen wir geschäftlich, was machen wir aus dem Leben. Weil da greift so ein ganz guter Grundsatz, den ich heute auch nochmal sehr stütze. Ne, also wie soll mein Leben aussehen und wie muss mein Business sich dafür anpassen? Das hat damals schon viel gemacht. Dass ich mir erst die Gedanken gemacht habe, wie möchte ich eigentlich gerne leben, wie soll es mir gehen, was möchte ich machen, Familie, Freizeit, was will ich für Möglichkeiten haben und daran ausgerichtet ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das war mir da schon wichtig, das hat mir dieser Mentor auch nochmal ein bisschen mehr eingeprägt und so haben wir da angefangen
zu arbeiten. Das heißt, du hast quasi das mittelfristige Ziel oder das langfristige Ziel, das ist wahrscheinlich in Schritten irgendwie. Ne?
Ja.
Du kannst jetzt nicht sagen, so mein Ziel ist hier zwei Kinder, tralala, Freizeit, Hobby, Golf und eine gute Firma, nee, 15 Angestellte und das ist übermorgen erledigt. Nee, das geht nicht. In Schritten.
Mhm.
Das heißt, du hast dir diesen Weg aufgezeichnet, wo will ich hin?
Genau.
Und dir dann mit dem Mentor zusammen überlegst, okay, welche Skills muss ich aufbauen und welches Wissen muss ich mir aneignen, damit ich die nach und nach erreiche.
Genau, Wissen ist immer das Thema gewesen. Welche Leute muss ich kennen und kennenlernen? Von wem kann ich lernen? Wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Das waren so die Themen, ja.
Wie bist du denn an den Mentor gekommen? Also, weil es gibt ja verschiedene, es gibt ja Mentoren, die es anbieten.
Genau.
Die so Mentorenprogramme anbieten.
Ja.
Ich kenne aber auch den einen oder anderen, der einfach sagt, einen Mentor findet man und den kann man nicht bestellen.
Ja. Tatsächlich auch schon vieles erlebt ist in der Zeit seitdem. Diesen Mentor von damals, der ist mir so ein bisschen über den Weg gelaufen, über Instagram damals, habe ich mich viel natürlich umgeschaut und er hat eine ähnliche Geschichte gehabt wie ich. Auch Polizist gewesen, hat ein bisschen anderen Weg eingeschlagen, also nicht jetzt mit viel Druck, sondern eher mit viel, ich möchte irgendwo hin. Und genau, ihn habe ich dann erstmal gefragt, wie es denn aussieht, ob er mir da so ein bisschen zur Seite stehen kann, wie er das damals gemacht hat. Und so hat sich da einfach so eine Beratungssituation entwickelt, wo wir miteinander gearbeitet haben und ich ihn dann doch tatsächlich auch als Mentor dann bestellt habe, wo gesagt habe, hey, ne, begleite mich bitte, ich zahle dir da Geld für, dass das funktioniert. Und so war der erste Mentor von damals. Und jetzt muss ich sagen, heutzutage ist es eher so, dass sich Mentoren entwickeln. Also man connectet mit Leuten, man lernt Leute kennen oder noch besser kennen, die man vielleicht von früher schon kannte. Und dann entwickelt sich eher so ein Mentorship daraus. Genau, aber so damals war das eher so.
Weil es ja schon auch eine starke Vertrauensbasis bedarf.
Ne? Oh ja.
Also weil das Mentorship geht ja weit über das hinaus, was man so im Business Case eigentlich hat. Also es ist eine Facette, aber nicht die gesamte Facette.
Genau.
Okay, also heißt, du hast dann da jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ich kann dir Tipps geben. Das heißt, du hast einen Shorttrack genutzt in dem Fall. Also du musst nicht über alles selber irgendwie durch, sondern du hast dir geguckt, wer kann mir helfen, damit ich nicht die gleichen Fehler nochmal mache vielleicht?
Ja, zumal auch das. Also vor allem ging es mir viel um Ausrichtung, denn die Jahre davor habe ich einfach immer für mich selber weitergemacht. Ne? Ich habe immer habe meine eigenen Sachen zusammengesammelt, mein Wissen zusammengesammelt und habe halt gemerkt, okay, dieser Weg, der hat jetzt einmal nicht in die richtige Richtung geführt. Und da habe ich wirklich, ja doch schon, kann ich so sagen, danach gesucht, dass mir jemand einfach so eine Guideline gibt. Ne? So Leitplanken, sage ich mal, rechts und links, zu schauen, okay, wenn ich irgendwie abdrifte, dass der dann nochmal so ein bisschen so einen Klaps gibt und mich da zurückschiebt. Und so ging es dann relativ schnell vorwärts. Und das ist auch so mein Leitgedanke für heute, dass du dir für Dinge, wo du selbst vielleicht nicht ganz sicher bist oder einfach schon mal Fehler gemacht hast, dass du dir einfach jemanden nimmst, der sich auskennt, der es schon mal erlebt hat,
ja. Ja, ja, oder zumindest mal ähnlich, ne?
Ja, genau.
Also, dir aus einem Advice oder einer Idee, pass auf, ich habe hier Folgendes vor, bin ich auf dem Holzweg, hat eine Erfahrung damit, kann einer was dazu sagen. Und manchmal sind es einfach nur so kurze Gespräche oder mein Mittagessen, wo man schon mal regeln kann. Ne?
Ja.
Das ist schon mal auf dem kurzen Dienstweg dann.
Super wichtig, da eine riesige Offenheit zu haben. Ne? Also ab dem gewissen Zeitpunkt habe ich für mich feststellen dürfen, wenn du Leuten gegenüber eine hohe Offenheit zeigst, so wie jetzt auch hier in unserer Situation gerade, dann kriegst du das auch meist zurück und derjenige ist auf einmal connected zu dir und hat auch irgendwie Interesse daran, dir weiterzuhelfen, intrinsisch. Und deshalb finde ich so eine sehr krass gelebte Ehrlichkeit und Offenheit so als Vertrauensvorschuss immer sehr interessant.
Fühle ich. Ist manchmal so,
Ich weiß, was dahinter steckt.
Offenheit macht natürlich Türen auf für Verletzbarkeit. Also,
genau, muss man sich bewusst sein.
Du musst dir erstmal bewusst sein, dass das ein Schuss ist, der kann auch nach hinten losgehen, indem du dann enttäuscht wirst.
Ja, genau.
Von jemandem, der das halt entweder ausnutzt oder dir diese Wertschätzung nicht zurückgibt und das so abprallt. Ne? Das sind Erfahrungen, die man dann leider machen muss. Aber ich glaube, du kannst mir beipflichten, dass es sich lohnt, es trotzdem beizubehalten, oder?
Also jetzt die letzten Jahre, wo wir vorhin noch gesagt haben, die Zeit geht schnell, gerade in diesen schnellen Jahren hat es immer wieder gut funktioniert, eine Offenheit zu wahren gegenüber auch neuen Menschen. Und es gab verschiedene Situationen. Ich mache mal kurz das Beispiel. Ich war im Sommer auf einem Junggesellenabschied. Da waren wir am Mittelmeer auf Mallorca und völlig fremde Leute. Ich kannte nur den Junggesellen quasi und alle anderen waren mir fremd. Es waren 6 oder 7 andere Jungs. Und wir haben da so eine Activity gemacht, wo wir am Klippenklettern waren, sind dann ins Meer gesprungen, also von den Klippen runter. War mega die coole Situation. Und der Vibe war halt einfach schön. Es war warm, wir sind im Mittelmeer gepaddelt. So, das war irgendwie cool, kann man sich vielleicht vorstellen. Sonne steht ganz oben, war richtig warm. Und dann sind ein paar Jungs noch gesprungen und ich bin mit 5, die schon unten waren, inklusive des Junggesellen, da so rumgepaddelt, mit Schwimmweste so auf rumgetrieben. Und dann haben die von ihren größten Learnings aus diesem Jahr zu erzählen. Alle haben was mit Business erzählt oder irgendwie was mit Karriere zu tun hat. Und ich habe mal was Privates ausgepackt, so ein privates Learning, was ich in diesem Jahr hatte, was auch wieder auf diese Offenheit zurückführt. Und alle so, boah, okay. Krass, ja, das ist aber mal cool, dass du es uns hier anvertraust. Und ab dem Zeitpunkt war dieser Junggesellenabschied von einer ganz anderen Qualität. Ich kannte ja vorher niemanden und es war auch noch so ein bisschen so distanziert. Aber ab dem Zeitpunkt waren dann auf einmal, wir waren eine richtig eingeschworene Truppe, als würden wir uns schon Jahre kennen. Und wie gesagt, ich kannte niemanden, war richtig cool. Und da hat mir das gezeigt, dass diese Offenheit an der richtigen Stelle reingebracht, tatsächlich auch die Menschen zusammenschweißt. Und von daher
hatte ich das für einen guten Gedanken. Und Barrieren abreißt quasi,
ja,
oder?
Ja.
Es ist, glaube ich, schon schwierig, das zu tun, aber wie du gesagt hast, also wenn es in einem richtigen Moment, hat natürlich mit Timing zu tun, also jetzt so, hallo übrigens, ich habe die und die Baustelle, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Opener, aber am Ende des Tages ist es so, dass das halt Barrieren runterreißt und Leute anders sind und ich schätze mal, dass du mit den Leuten immer noch irgendwie connected bist,
ne? Klar.
Weil so Situationen ergeben sich ja nicht so aus dem Null, ne? Gebe ich dir recht, krass. Und damit, also mit dem Mentor zusammen, auch mit so einer Ehrlichkeit, hast du gesagt, der damalige, das heißt, du hast auch situationsabhängig dann geguckt, okay, ich entwickle mich weiter, mein Weg entwickelt sich weiter, dann muss jemand anders mit zur Seite stehen. Also man muss ja dann auch wahrscheinlich sich weiterentwickeln und den Mentor wechseln vielleicht, wenn es andere Issues gibt oder sowas?
Ja, genau. Vor allem auch, ich denke mal, für verschiedene Zweige die oder verschiedene Lebensbereiche, die dir gerade wichtig sind, sind unterschiedliche Mentoren interessant. Ne? Der eine, der ist voll ausgebildet im Businessbereich, der andere hat total viele Erfahrungen auf Beziehungsebene vielleicht gesammelt, ne? Der andere kennt sich wieder aus mit Family und genau, so sehe ich das einfach, dass du für einzelne Bereiche schon mal gucken darfst, wer ist denn der Richtige dafür und an wen kann man sich da anvertrauen. Und so habe ich auch gemerkt, die letzten Jahre gab es verschiedene Lebensbereiche, die sich immer unterschiedlich stark weiterentwickelt haben und für diese Zeiträume dann jemand zu haben, der dir zur Seite steht, das war immer hilfreich.
Okay, und ist es gefestigt oder ist es fluide bei dir?
Das Mentorship, meinst du?
Ja. Oder so die Leute, weil du sagst, du hast so für verschiedene Werkzeuge für verschiedene Issues so im Tagesgeschäft.
Ja.
Und die sind jetzt stabil seit Jahren oder ändern die sich? Oder wie siehst du das?
Bei mir ändern die sich. Ich weiß nicht, ob das immer so sein muss, aber bei mir ist das, oder für mich ist das gut, dass sich das auch zwischendurch mal ändert. Es ist immer so, also ist auch so kommuniziert dann mit den Leuten, ne? dass sie noch einfach wissen, okay, jetzt gerade ist der Bereich wichtig, lass uns da mal dran arbeiten, das nächste halbe, dreiviertel Jahr, wie auch immer. Und genau, dann darf man sich auch weiterentwickeln. Also ich schneide mich da nicht so krass an, dass ich sage, okay, jetzt nur weil wir das schon 2 Jahre jetzt gemacht haben, müssen wir es jetzt weitermachen. So sehe ich das nicht.
Okay, aber ist das Payment dann? Also suchst du die
sowohl
Leute?
Sowohl als auch. Ja,
okay.
gibt beide Typen. Ja,
ja, ja, ist auch manchmal. Es gibt auch so ein Modell an der Schule von meiner Tochter, die suchen Mentoren für Kinder, die vielleicht sprachliche Barrieren haben so einen anderen Background haben, die einfach sagen so, wir brauchen jemanden, der sich die Zeit nimmt, mit denen eine Stunde am Tag zu lesen oder irgendwie sowas, um einfach Dinge zu schließen und da ist es extra gewünscht, dass sich das eine gewisse Zeit hinzieht, dass es unentgeltlich ist, weil es ein Zurückzahlen ist und das finde ich
ist
ein geiler Purpose eigentlich.
Voll gut.
Also dass man einfach sagt, so ich gebe jetzt meine Zeit, die ja auch kostbar ist von uns allen.
Ja.
Zeit ist das Wichtigste am Ende und das gebe ich rein, um anderen Möglichkeiten zu geben, die sie sonst nur schwierig hätten, weil die können halt keine Nachhilfelehrer bezahlen.
Natürlich.
Zu Hause wird vielleicht eine andere Sprache gesprochen oder es ist sowieso ein bisschen turbulent. Dann ist so ein Haken zu sein, weil es nur sich festhegt und weil es
voll
ist sicher. Ist schon ein gutes Modell.
Ja, da komme ich auch gut rein in gedanklich. Ist mega schön. Ja.
Ja, ist vielleicht auch für später was, oder?
Ja, safe. Ja,
also voll. Payback ist ein Thema?
Großes Thema auf jeden Fall. Auch da, krass, dass du das ansprichst in dieser Richtung, weil bei mir ist auch komplett Kinderthema. Also für mich sind Kinder und gerade auch Kinder so im Grundschulalter sind für mich einfach so die, ja, ist so der Nährboden für alles, was in Zukunft sich entwickeln soll. Und das Side-Fact, meine Freundin ist Lehrerin an der Grundschule, deshalb kriege ich da auch viel mit. Und ich sehe halt einfach auch, dass da schon in der ersten und zweiten Klasse, bei den ganz kleinen Kids, so dass so viel, das ist so hart manchmal für die, dass sie dann kommen Kinder ohne Etui in die Schule am ersten Schultag und so Geschichten, haben keinen Rucksack dabei, wird sich nicht gekümmert. Ich finde es super hart. Und deswegen ist auch Kinder schon lange mein Thema, mein Purpose. Und das, so ein Mentorship-Programm beispielsweise, finde ich super. Gestern habe ich auch noch mit einem Beyond Boy gesprochen, der auch quasi in einem Verein angehört, die auch eine Stiftung haben, wo es auch viel um Kinder geht. Durfte ich auch ganz viel fragen, ganz viel rausfinden, weil auch das für mich ein ganz, ganz großes Thema sein wird und auch jetzt schon slightly ist. So, ich bin zum Beispiel öfter mal in der Grundschule dann, einmal die Woche, 2-3 Stündchen unterstütze da und das ist, du merkst, ich strahle direkt ein bisschen anders.
Voll,
das
ist voll mein Ding. Wie sehr kann man sich anzünden, diese Jahre? Voll gut. Ja, voll. Also du hast Hopfen und Malz nicht verloren, was die Zukunft
angeht? Auf gar keinen Fall, nein. Also es ist hart, ich sag mal wirklich so, also wenn man gewissen Kindern in gewissen Brennpunkten nicht hilft, boah, dann wird es wirklich schwierig für die, aber genau da anzusetzen und vielleicht auch mal irgendwann ein großes Rad drehen zu können und das alles, was ich jetzt vielleicht mache, so ein bisschen wie so eine Spardose für später auch betrachtet, um da einfach mal einen größeren Impact zu haben, was halt zum Beispiel Kinder angeht und Bildung und Erziehung.
Und Weiterbildung und so, ne?
Genau. Dann hat sich das für mich alles gelohnt, bin ich ehrlich.
Cool. Also der Purpose ist nicht höher, schneller, weiter, wie mache ich die nächste Party, sondern was baue ich auf, damit irgendwann mal was besser wird?
Ja. Ist auch cool. Interessant, dass du es ansprichst. Das war so auch damals schon, als ich mich angefangen habe, persönlich auch weiterzuentwickeln und gemerkt habe, wohin soll die Reise gehen, war immer der Gedanke, alles das, was ich jetzt gerade mache, ist erstmal nur so ein, in Anführungszeichen, Mittel zum Zweck, um was Größeres zu bewegen, was auch immer das sein soll.
Ah, okay, das heißt, du hast schon immer gewusst, da kommt mal irgendwann eine Baustelle auf mich zu? Also,
ja.
Ich glaube, das ist das Thema Kinder und Entwicklung von solchen vielleicht auch problematischen Wegen, dass man die einfach besser gestaltet. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was dir ganz gut gefallen würde am Ende. Aber du hast nicht, also du hältst die Augen offen, oder? Es gibt noch keine Baustelle, wo du dran arbeitest, soweit ist noch nicht.
Ja, genau, nee, das ist tatsächlich so. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was es sein wird. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich was mit Kindern zu tun haben wird. Und auch das hat sich erst so mit den, im letzten Jahr eigentlich ganz gut entwickelt, weil ich auf einmal durch ja, das Business ganz gut funktioniert hat, auf einmal auch die Offenheit und wieder die Scheuklappen auf hat und geguckt habe, okay, was gibt's rechts und links? Und ah, okay, Kinder, ne, bewegt mich irgendwie. Und ich habe nie gesagt, dass es das sein muss, aber ich merke mittlerweile, dass es das wahrscheinlich sein wird.
Ja, ist schon ein hartes Thema für dich, ne? Also, ja. Wo du direkt so einmal hochgehst. Ja, genau. Mal gut, jetzt bist du 26, das ist nur alle Zeit der Welt. erstmal das eine aufzubauen, bevor du das andere unterstützt, ne? Weil ich glaube, da ist halt auch wichtig, dass man konstant an Themen dran bleibt.
Genau.
Weil es hilft dir nicht, wenn du sagst so, ich bin jetzt zweimal da und dann du musst halt schon Atem haben.
Genau.
Und auch mal so durch das Tal der Tränen durchmarschieren, das auch nicht immer geil ist, aber ich glaube, es gehört auch zum Prozess, oder?
Gehört dazu, sehe ich auch. Ja, ich sage immer ganz gerne, Konstanz schafft Brillanz. Hat es auch, auch auf meine Website geschafft. Und das zahlt sich aus, ja, in jedem Kontext.
Und dann hast du, dann hast du gesagt, okay, also ich habe einen Purpose, ich habe Mentoren, ich habe mich entwickelt und dann hast du irgendwann gesagt, so was mein Geschäftsmodell ist, also du hast ja jetzt im Endeffekt eine eigene Firma und dein Geschäftsmodell ist ja die Außenkommunikation von Firmen und Menschen und sowas zu unterstützen.
Ja, genau.
Das heißt, ist das PR? Also am Ende des Tages hast du das umgesetzt, was du früher schon machen wolltest,
oder? Ja, genau, das hat sich so geebnet. Also das ist tatsächlich, geht in die PR-Richtung, obwohl ich das sogar mehr mit Marketing oder Verkaufspsychologie unterschreiben würde. Und deswegen haben wir da die Company so aufgebaut, dass ich quasi so ein bisschen das von früher nochmal schaffen konnte, worauf ich Bock hatte, in Verbindung aber mit modernen Methoden. Also dass wir uns nicht jetzt irgendwie auf einen Zeitungsartikel draufwerfen und gucken, ne, wie wir möglichst coole Zeitungsartikel schreiben, sondern es ist alles online angelehnt bei uns, alles online.
Und ist das, zu dir kommt ein Kunde, der dann sagt, ich möchte mehr Leads generieren, oder es kommt jemand, der sagt, ich möchte an meiner Außenkommunikation arbeiten. Also du hast verschiedene Ansätze.
Ja, kommt immer so ein bisschen darauf an, wo du startest. Wenn du quasi ganz am Anfang deiner Karriere, deiner eigenen Karriere bist, dann bin ich wahrscheinlich gar nicht der richtige Ansprechpartner, sondern wir sind eher so ein Beschleuniger für die meisten Unternehmen, die jetzt schon, die schon positioniert sind, die schon wissen, an wen sie sich richten wollen. Und wir gucken dann aber, welcher Weg der nächstbessere ist, der gut funktioniert und Leads verspricht beispielsweise oder mehr Mitarbeiter. Und fängt meistens an, dass wir sagen, okay, wir bringen erstmal einen roten Faden in alles rein, in deine gesamten Außenwirkung. Das heißt, Slogans werden geklärt, ein gutes Wording, so Tone of Voice nennt man das, ne, dass alles einheitlich ist, dass sich's gut anfühlt, auch von der Sprache her, von der Kommunikation. Und wenn das mal auf Scheibe gebracht ist und roter Faden drin ist, dann fängt man an, einzelne Kanäle zu bespielen, hauptsächlich beispielsweise alles, was mit Social Media zu tun hat, LinkedIn, Facebook, Instagram, die Richtung.
Okay, das heißt, ihr seid eine... Ihr heißt, du bist nicht alleine. Wie ist das Innenverhältnis? Das Geschäftsführer, Inhaber, wie ist das Ganze aufgebaut?
Ja, genau. Also ich bin bei uns CEO, einfach geschäftsführender Gesellschafter und ich habe aktuell 8 Mitarbeiter. Das sind Grafiker, das sind Texter, das sind Social-Media-Marketer, die sich mit Media-Buying auskennen, also Anzeigen schalten. Und einer, der noch so ein bisschen dazwischen steht, der ist so der Teamleiter von allen. Bei der Größe ist es noch überschaubar, sage ich mal. Und ich darf mich als kreativer Kopf da oben ausleben und die Konzepte mit den Kunden entwickeln, genau.
Naja, ich meine jetzt 8 Mitarbeiter mit 26 irgendwie ist ja jetzt auch nicht... Ist ja auch nicht alltäglich, ne? Also von daher erstmal Hut ab vor dem Mut, also den Exit erstmal zu machen aus so einer doch relativ krassen, einschneidenden Erlebnis, dass man sagt so, okay, hier sendet mein Körper irgendwas und dann einfach da jetzt in so einer relativ kurzen Zeit, wie lange gibt's das? 3 Jahre?
3 Jahre, ja, tatsächlich.
Alter Schwede, in 3 Jahren das aufzubauen ist aber auch schon mal ein Brett.
Respekt. Ja, Dankeschön erstmal. Ja, es sind vor allem die letzten 1,5 Jahre, wo das irgendwie Fuß gefasst hatte, als ich so meinen eigenen Weg gefunden hatte, wie ich mich vermarkten möchte. Und das hat Anklang gefunden und seitdem konnten wir solide wachsen. Auch da, ne, ich habe Leute eingestellt, ich musste Menschen entlassen. Mir hat es keiner gezeigt, wie es funktioniert, Unternehmer oder ne, selbstständig zu sein. Ich habe es nicht gelernt.
Ja, schwierig.
Das war natürlich Mentorship schon, ne, immer dabei gewesen, wie gesagt. Aber trotzdem habe ich gefühlt viele Fehler einfach erstmal selbst gemacht, um zu gucken, wie das ist. Und ja,
ich glaube, da muss man auch, also so diese Themen, Einstellung, Ausstellung, wie baue ich mir ein Team zusammen? Natürlich kannst du das gerne dir wünschen, aber jeder Mensch ist ein Individuum. Voll. Und dann hast du da Leute, die irgendwie, die vielleicht nicht so zusammengehören oder wo, ja, wo die Zielsetzung einfach eine andere ist. Wie hast du es sichergestellt, dass du die jetzt bei 8 so denselben Vibe drin hast?
Mhm. Wir waren schon mehr zwischendurch. Okay. Und da habe ich halt gemerkt, dass tatsächlich meine Qualität an Führung nachgelassen hat, weil ich so ein bisschen zerstreut war dann und ich gar nicht mehr so wusste, okay, ne, wie hältst du die jetzt alle zusammen? Weil das war so, da waren wir 11 Leute, also ich hatte 11 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, als ich das gemerkt habe. Und da war für mich so eine kritische Phase. Also da war es auch bis dahin stetiges Wachstum, auf einmal nicht mehr so viel Wachstum und auf einmal lief alles nicht mehr so rund. Das Fulfillment wurde anstrengender, also die Arbeit mit den Kunden. Ergebnisse wurden nicht mehr so gut messbar und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie rüttelt das hier gerade zu sehr für mich, für meinen Geschmack. Und du hast gerade so den Vibe angesprochen zwischen den Leuten. Ich habe halt auch gemerkt, dass da so ein, zwei Menschen dabei waren, die am Laden gerüttelt haben von außen. Also die wirklich gesagt haben, ja, die andere so ein bisschen auch aufgehetzt haben, wenn mal irgendwas nicht so geil lief oder wenn ich mal irgendwie ein bisschen strenger war, dann wurde es schon schnell auch innerhalb der eigenen Reihen dann so aufgeschaukelt, sodass sich dann so kleine Grüppchen auch mal gegen mich als Chef dann zusammengesammelt haben, ohne dass sie es mir aktiv gezeigt haben. Ich habe es aber in der Arbeit gemerkt.
Und, ach so, das heißt, sie haben es nicht ausgesprochen, sondern das Fronten in der Firma gehabt.
Ja, genau. Und das hat sich dann, ja, nach so einem halben Jährchen habe ich das dann tatsächlich auch in den Zahlen gemerkt. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwas müssen wir wieder so eine kleine Rolle rückwärts machen, ne, und mal wieder auf einen Versionsverlauf vorher zurückkommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und haben das Wachstum, was die Personenzahl angeht, wieder ein bisschen zurückgenommen, konnten aber über Qualität besser skalieren.
Ja, ist ja auch, also das kann ich nachvollziehen. Ich habe es auch immer so ein Thema gehabt, dass man gesagt hat, okay, jetzt läuft gerade gut, jetzt kommen wir jetzt next level und let's go. Und dann ist aber, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man in seine Unternehmenskultur oder seine Vision richtig verankert, dass man Schritt für Schritt das kommuniziert. Und das ist auch etwas, was man, ich weiß nicht, ob du was gefunden hast, ich habe es nicht gefunden, ein Playbook, eine Guideline, die, es gibt sehr viele erfolgreiche Unternehmer, aber ich fange den Bogen mal anders an, es gibt sehr viele erfolgreiche Unternehmer, die tolle Unternehmen hochskaliert haben, die tolle Teams aufgebaut haben innerhalb kürzester Zeit und alles gut. Aber das sind alles Dimensionen, wo entweder Geldmittel zur Verfügung stehen, die meisten nicht haben. Mhm. Also ich kann halt nicht ein Coworking Space irgendwo und ich mache eine Vacation mit 5 Leuten irgendwie auf Ibiza eine Woche lang arbeiten oder so. Das ist halt finanziell unmöglich. Also wie kann ich eine Kultur aufbauen, die einer gemeinsamen Vision stattfindet in einem kleinen Team, was einfach nicht den Anspruch hat, die Weltherrschaft zu erreichen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich
wo
weiß,
halt nicht dieser riesen Hockeystick hin ist. Ich meine, du bist ambitioniert, ich auch, und du wirst sicherlich nicht jetzt bei den 8 Leuten stehen bleiben.
Wahrscheinlich
irgendwann. Nicht, das ist sicherlich nicht der Plan, aber du wirst wahrscheinlich auch keine 5000 Leute da sitzen haben.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Und da ist eben genau die Frage, wo kannst du dir eine Inspiration holen für eine Kultur? Wie implementiere ich das? Wie verhindere ich solche Dinge, die dir passiert sind? Die ich auch hatte, wo dann einfach da 2 Leute sitzen und irgendeiner ist dann irgendwann ein Stinkstiefel und dann performen auf einmal 3 nicht mehr.
Genau.
Und du denkst dir so, und ich was bin dann der die ganze Kuh aus dem Dreck rausholen muss, was gar nicht der Plan war, weil ich wollte ja an der Vision arbeiten, nicht in der Vision. Mhm. Und hast du da was gefunden oder wie hast du da, hast du es gemerkt auf den Zahlen? Wie hast du da die Notleine gezogen? Weil das ist ja dann auch ein wichtiger Moment, zu sagen, okay, nee, hier muss was passieren und dann auch denjenigen rauszukicken, der dann einfach auch im Spirit nicht funktioniert.
Ja, bei mir waren es sogar 3, ne, die zeitgleich fast zeitgleich gehen mussten, weil sich das tatsächlich so aufgedrängt hat.
Das hast du entschieden?
Das habe ich entschieden, ja. Boah, das war aber auch ein Prozess. Also kündigen liegt mir gar nicht, sage ich ehrlich. Aber um auf deine Frage zu kommen, ich hatte Anfang diesen Jahres, das war ziemlich genau vor einem Jahr, also Dezember 22, Januar 23, da hatte ich so eine Phase, da habe ich mich selber ziemlich nochmal verändert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so normal ist, dass man irgendwie alle 7, 8 Jahre eine große Veränderung durchmacht. Ich glaube, das hat irgendwas mit Hormonen zu tun. Da habe ich auf jeden Fall eine persönliche Veränderung gemacht, die in eine sehr extrovertierte Richtung ging. Und ich habe auf einmal viel mehr übers Außen gearbeitet, viel mehr irgendwie hier mit Bling Bling und fette Reisen, Kitzbühel, Helikopterfliegen, so ein Kram. Also wo ich auch mit einer neuen Gruppe von Menschen zu tun hatte, mit der ich vorher nicht zu tun hatte. Und das hat mich persönlich ziemlich verändert. Hat auch dazu geführt, dass ich alte Leute verloren habe oder zu der Zeit zumindest verloren habe, dass sich meine Familie ein bisschen abgewandt hat, dass meine Freundin sich auch so ein bisschen immer umgeguckt hat, was ist denn hier los? Und das war auch genau die Zeit, wo sich diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fehlerchen ins Unternehmen eingefunden haben. Und um den Sack zuzumachen, ist quasi, ich musste selber lernen, was da alles passiert ist im Außen. Und dieses Außen nochmal erleben, um für mich wahrzunehmen, okay, das bin ich eigentlich gar nicht. Und das hat auch so ein bisschen diese Mentalität in meinem Unternehmen versaut zu dem Zeitpunkt. Und als ich das gecheckt habe, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, Mitarbeiter wurden eingestellt, haben nicht performt, oder beziehungsweise ich konnte auch gar nicht so richtig dazu leiten, dass sie performen. Ich musste hier Hubschrauber fliegen zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann bin ich gefühlt aufgewacht und habe gesagt, so Moment mal, hey, so habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt, weil hier mein Grundbaustein meines Unternehmens geht mir gerade irgendwie flöten. Und so geil ist Heli-Fliegen jetzt auch wieder nicht, als müsste man das jetzt zum Hauptprogramm machen. Und habe dann echt auch persönlich eine Rolle rückwärts gemacht. Weg mit Blingling, weg mit Außen, weg mit Extravertiert, Marketing wieder umgedreht, weil es viel über meine Person lief, das Marketing. Und da auch wieder die Rolle rückwärts auf die empathische Art, wie ich eigentlich immer gewesen bin, nur zu diesem, ich sag mal, halben Jährchen nicht. Und seitdem hat sich auch wieder eine echte, entspannte Ruhe hat sich eine echte Ruhe wieder so im Unternehmen etabliert und normales, gutes Wachstum, was wieder so eine persönliche, empathische Ebene auch ermöglicht. Und ich glaube, die Antwort darauf ist einfach, dass wenn du wirklich herausgefunden hast, wie du bist und wenn du das dann auch lebst und nicht irgendwie einen Schein von außen aufnimmst, irgendeine Rolle versuchst zu spielen oder sowas und du gehst in deiner Führungsrolle als Unternehmer, dann genauso auch mit dieser Offenheit und Ehrlichkeit rein, um das von Anfang nochmal zu sagen, dann kannst du diesen Vibe auch ganz gut auf andere übertragen. Und die sind auch offen und auch ehrlich. Und ich glaube, so eine offene, ehrliche Gemeinschaft innerhalb eines kleinen Teams zu haben, fühlt sich ein bisschen so an wie der Schlüssel zu dem, ja, wie kann ich die Menschen zusammenhalten, ohne dass sich hier irgendwelche Grüppchen bilden, die sich gegen einstellen, sondern wenn die merken, du bist du bist echt, du spielst keine Rolle als Chef. Also für mich ist das total geil gerade. Das ist ein großer
Erfolg. Also fühle ich 100%, kann ich genau so mitführen. Also ich habe das jetzt gerade auch im Team. Liebe geht raus an euch da draußen, Josie, Pia und natürlich meine Frau. Das jetzt gerade so, das ist ein sehr familiäres Zusammenarbeiten. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Es gibt so immer, jeder hat so seinen, ne? Es gibt immer so eine Aufgabe, die zu lösen ist. Am Ende des Tages ist es aber so, dass da die Performance exzellent ist und das Miteinander vor allen Dingen sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, mega.
Und das ist halt deswegen da, weil alle offen sind, man ehrlich mit Themen spricht und man sagt, Leute, draußen ist so ein Scheißwetter, kann ich heute zu Hause bleiben? Ich fühle Couch und Homeoffice.
Boah, krass, ja, das ist
dann
mega.
Dann ist halt so, geht. Ja, okay, bleib zu Hause, ich auch, weil draußen ist einfach ein Scheißwetter und warum soll man uns ins Büro quälen?
Ja.
Und das ist der Vibe, der gerade funktioniert. Oder so, irgendjemand hat ein anderes Thema und sagt so, mir geht's halt nicht gut. Ja, okay, dann stay home, mach deinen Kram von da aus, wir telefonieren.
Genau.
Und es wird trotzdem gearbeitet und trotzdem an den gemeinsamen Zielen gearbeitet, aber halt auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, ja, brutal was wert, oder?
Das ist total was wert. Und ich bin mal, also vom Gefühl her, habe ich einmal das Gegenteil erlebt und in ziemlich kurzer Zeit und auch ziemlich hart irgendwie, weil das auch ziemlich schnell dann ging mit hier, was ich gerade erzählt habe, mit Bling Bling, Shishi.
Ja, voll.
Aber genauso schnell ging das auch wieder zurück und das dann auch zu kommunizieren wieder intern und auch, also ich stand vor meinen Leuten, habe gesagt, ja, ihr habt gemerkt, es hat sich ein bisschen was geändert, einmal ne, zum Negativen hin, sag ich mal so, und auch wieder dann zum Positiven zurück.
Also das heißt, du hast erst was geändert und dann mit denen kommuniziert oder hast du gesagt, als du gemerkt hast, so, wir sind hier in der falschen Richtung oder ich bin persönlich auch in der falschen Richtung unterwegs?
Also diese persönliche falsche Richtung, ich sag mal so, die haben halt alle gemerkt, es hat nur keiner gesagt, bis ich selber gesagt habe, dass ich was entwickelt habe, worauf ich gerade nicht so stolz bin, sag ich mal. Ja. Und dann auch
das ist aber mutig, oder? Also ich meine, sich da hinzustellen und so einzustehen, dass man da gerade völlig auf dem falschen Weg unterwegs ist und gerade so einen Höhenflug hat, den man da irgendwie.
Ja, Mut wird belohnt, ne? Also
hat sich gut funktioniert. Alter, Respekt.
Ja. Dankeschön. Ja, das war viel gelernt dieses Jahr, muss ich sagen. Viel gelernt, ja.
Hört sich so an. Ja. Okay, dadurch aber gefestigt, weil die gemerkt haben, okay, Real Talk, jetzt ist die Mission wieder, wir wollen das, was wir alle wollen und es geht nicht nur um deine Person, auch wenn du natürlich eine tragende Säule bist, bin ich ja bei mir auch.
Klar, ist ja halt.
Ne? Ist ja normal, aber ihr kommuniziert als Firma oder bist du der Mittelpunkt?
Nee, wir haben eigentlich so, es ist ein bisschen zweigleisig. Also die Agentur, die kommuniziert als Firma, findet man unter Verkauf mit Text. Also ist immer dieser Firmenname auch dann, der kommuniziert wird. Und ich habe noch so meine Personenmarke, ne, unter meinem Namen einfach, die aber eher so als, als derjenige ist, der so seine Projekte halt hat. Ne? Meine, diese eine Firma gibt noch ein paar andere Sachen. Und das ist eher so die Personenmarke, die ich auch im Internet dann vertrete. Läuft wie gesagt beides, ne? Vertrieb dafür, Vertrieb dafür.
Okay, cool. Aber dadurch, dass du das eingestanden hast, dass du dich vorne hingestellt hast und gesagt, so Leute, das ist jetzt nicht der Weg, wir gehen jetzt, wir machen es mal wieder anders.
Genau.
Hat aber dafür gesorgt, dass mit der Bereinigung um diese drei Leute, die vielleicht auch so ein bisschen torpediert haben, die anderen haben es gutiert, indem sie gesagt haben, okay, cooler Weg, machen wir mit. Also das ist stabiles Team.
Das ist genau, also das auch war auch das Verwunderliche oder das Erfreuliche. Die Leute, die ich quasi vorher schon hatte, die sind da, immer noch. Ja, und die Menschen, die ich während dieser Zeit eingestellt habe, vielleicht auch so ein bisschen aus Not heraus, so ein bisschen Verantwortung abgeben und so, das war auch ein Thema. Die sind nicht mehr da.
Aha.
Genau. Und Verantwortung zurückgeholt und die Baseline vom Team, also ich, also wirklich mein Team, ich weiß, ihr habt alle coole Teams, meins ist das coolste. So.
Ja, voll, ja. Behauptet ihr da von sich, aber ist ja irgendwie auch die eigene Liebe. Also wer das nicht also so wirklich kommuniziert, macht ja irgendwie, ist ja auch nicht geil.
Ne? Ja, nee, ich find die alle klasse, also wirklich auch seitdem noch krasser, es ist ein super, super toll zusammengewachsen und da passen auch neue Leute rein, aber die da sind, die sind halt solide, ja.
Das ist die Base.
Ja.
Okay, mega. Ja, also stabiles Team ist ja schon mal, haben wir schon, aber also ihr bietet die Kommunikation an. Jetzt ist es so, dass ich dich kennengelernt habe quasi durch LinkedIn. Mhm. Also du bist auf den Schirm gekommen und dann habe ich am Anfang, ganz ehrlich, deine eigene Marke, habe ich gedacht so, okay, das ist so ein LinkedIn-Guru, der verkauft mir jetzt was. Weißt du?
Ja.
Weil das machen ja echt, jeder kennt, jeder, der hier einen Business-Account bei LinkedIn hat, kennt die Bots und kennt diese, wir helfen hier, wir helfen tralala, und dann kommt ein Anschreiben, wo du dir denkst so, hast du Idiot überhaupt einmal geguckt, was ich mache? Und das habe ich jede Woche 10 Mal.
Passiert häufig
mittlerweile. Alter, wie unterscheidet man sich da?
Ja, ich glaube, der erste große Unterschied ist, dass ich nicht als Guru, Coach oder sonst irgendwas auftrete, weil wir mit der Agentur, die ich habe, wir übernehmen halt LinkedIn, sage ich mal, im größten Teil. Ne? Zum Anfang immer was Beratendes, wo wir sagen, welche Richtung wollen wir gehen, aber dann ist es wirklich eine Done-for-You-Dienstleistung. Also wir machen das für Leute, anstatt nur zu sagen, so muss es machen.
Ihr geht dann in die Hülle des Kunden quasi und übernimmt die Kommunikation.
Genau, macht den Content, also die Beiträge, die ganze Video-, Foto-Geschichte, ne? Das kommt alles dann aus unserer Feder mit der Redaktionsplanung mit dem Kunden zusammen. Und das Einzige, was der Kunde selbst übernimmt, ist tatsächlich das Chatten. Das macht kein Bot, das machen nicht wir, das muss der Kunde selbst machen. Und da kriegt er natürlich Anleitung von uns.
Okay. Ah, spannend. Das heißt, es kommt dann irgendein, also es gibt ja verschiedene Business Cases und wenn es um die persönliche Darstellung angeht, kann es ja auch sein, dass du, also ich habe auch schon viele, also es gibt Menschen im DAX, die jetzt nicht so gut aufgestellt sind, ehrlicherweise.
Ja.
Oder halt Geschäftsführer, Inhaber, die einfach auch merken, okay, wir müssen als, ich muss als in der Außendarstellung einfach auch als Employer Branding Puzzlestück eine Rolle spielen, damit auch wir auch als Arbeitgeber, damit draußen klar ist, wer die Vision hat, wohin die Reise geht. Es ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen ein Teil des Gesamtmarketings, ne, mittlerweile.
Voll,
also ein starke Chefin, starke Führung ist am Ende des Tages auch wichtig für ein Unternehmen, oder?
Super wichtige Vorbildrolle auch. Also wenn du möchtest, dass deine Vertriebler oder deine Marketingleiter, wie auch immer, selbst auf so einer Plattform aktiv sind, aber du als CEO, Chef, however, bist dort nicht, gehst nicht voraus, ist schon schwierig. Also
dieses so, wir müssen jetzt auch mal was auf LinkedIn?
Genau, wir müssen auch mal was auf LinkedIn machen, ihr macht das schon.
Ihr macht das schon.
Das, bei unserer Kundenwelt ist es eher so, dass wir uns die CEOs greifen oder die Geschäftsführer etc. und mit denen erstmal rausgehen und dann ziehen die anderen nach. Ne?
Also, weil die vorgehen und dann heißt es so, ach, der Chef hat schon wieder gepostet hier und der hat schon wieder 5000 Likes, jetzt muss ich auch.
So ungefähr ist es ja. Das Beispiel Autohaus, die Geschäftsführer des Autohauses, die werden erstmal positioniert und dargestellt und mit Content gemacht und dann sehen es so in der Regel halt die anderen Mitarbeiter, die aus dem Vertrieb beispielsweise, und die werden dann nachgezogen. Ne? Die kriegen dann auch mal gezeigt, guck mal, ne, unser Chef, der macht das jetzt schon hier ein halbes Jahr, sieht total klasse aus, wie ist mit dir, hättest du nicht auch Bock? Ja, dann kommt er dazu.
Ach krass. Ja. So, und dann geht es, also ihr macht Brand, aber People follow people, oder?
Genau.
Hand aufs Herz, oder?
Ja,
also ich merke das halt, egal bei welchen Accounts, die ich betreue, ich habe ja nicht nur einen, sondern die beiden Boys, der lebt auch davon, dass ich halt immer alle einpeitsche, dass da auch viel passiert und so, weil die Leute halt wirklich Leuten folgen. Also sobald da People drauf sind, ist die Interaktion zur Klickrate einfach explodiert. Voll. Und solange es nur Content ist, die um eine Firma sich dreht, ist es halt so, okay, das nice, delete, aber
ja, ist Reaktion. Tatsächlich, also total, die underperformen total. Also alles, was nur so Business-Content ist oder hier, wir haben wieder ein tolles Gebäude eröffnet oder so, kommt einfach nicht so gut an. Deswegen wirklich immer, wir stellen immer die Person nach vorne. Es sollten Personen zu sehen sein, es sollten auch Geschichten sein, die um Personen gehen. Also Storytelling ist immer ein ganz großer Part bei uns. Und wir wollen einfach als Mensch, wenn ich auf so eine Plattform gehe, ich möchte ein bisschen was lernen. So, also wenn ich jetzt LinkedIn aufmache, als, sag ich mal, na, ich bin irgendwo angestellt, möchte mir das anschauen. Ich will ein bisschen was lernen und im besten Fall möchte ich auch ein bisschen dieses Social Media, diesen Spaß so ein bisschen da drin haben. Ne? Ich möchte ein bisschen was sehen, ein bisschen was erleben. Und wenn du das ganz gut verbinden kannst, also wirklich Inhalte bringst, die was bringen, wortwörtlich, mit so einer Attention von, hey, da passiert was, da ist ein Mensch hinter, der erzählt eine Geschichte, du bringst das irgendwie in Kontext, dann fühlt sich das eigentlich mal gut an und das funktioniert auch am besten. Deshalb sind die Company-Kanäle eigentlich fast zu übersehen auf LinkedIn. Es geht um die Person.
Ja, ja, vor allen Dingen, wenn du denen folgst, im Feed finden die fast gar nicht statt.
Genau, ach, nö.
Gar nicht. Das passiert, also du musst gezielt dann zu Apple auf die Seite oder irgendwo, wenn du irgendwas, also genau. Da bist du bei Google schneller an allen Infos als bei LinkedIn.
Richtig.
Obwohl die ja auch, ja, alle leben davon irgendwo, ne?
Ja.
Aber ist das der wichtigste Kanal für dich oder für euch in der Kommunikation, LinkedIn?
Ganz klar, für uns auf jeden Fall. Einfach, weil
ist auch gigantisch gewachsen, oder?
Irre, also wenn wir jetzt mal das mal so ein bisschen in Zahlen bringen, wir haben mittlerweile im Dachraum rund 20 Millionen User, die auf LinkedIn aktiv sind, ist schon echt viel. Und im Gegensatz dazu sind ungefähr nur 1-2%, die wirklich auch aktiv sind. Also das darf man sich auch mal nochmal auf die Fahne schreiben. Es sind nur ungefähr 2% der Leute, die wirklich was posten auf LinkedIn, die alle von den Angemeldeten.
Ach krass.
Das ist super wenig, also das, die Reaktion kriege ich immer. Und deshalb umso relevanter, weil ich sag mal, in einem Instagram oder so gehst du halt auch schnell unter, da ist einfach viel los. Bei LinkedIn bist du dann einer der wenigen in deinem Netzwerk, die überhaupt aktiv sind. Deswegen, die sich so ein bisschen auskennen, schon mal vom Social Selling Index gehört haben, den ja jeder Einzelne hat, du bist da schnell unter den Top 1-3% in deinem gesamten Netzwerk, ne? Nur wenn du ein bisschen aktiv bist.
Ah krass, das heißt, du kannst dich schon wesentlich unterscheiden, ne,
von der Sendung. Ja.
Okay, krass. Also ich habe gemerkt, dass natürlich jeder Kanal funktioniert anders und genau. ich finde es auch super anstrengend und schwierig. Deswegen, ich habe auch mal so einen Post gemacht, dass ich, sorry, ich war arbeiten. dass ich einfach keine Zeit hatte, mich mit irgendeinem Scheiß zu beschäftigen da. Und du aber durch so einen Blick behind the scenes, also ich habe eigentlich so einen Wochenrückblick freitags oder alle 14 Tage, wo ich einfach so, hey Leute, das passiert nächste Woche, krass, was so los ist. Und dann gibt es ein paar Insights, entweder ein Newsletter anmelde oder irgendwas. Und da ist immer relativ gut was los dann. Also, ne? Ja. So, weil das halt so der Blick ist von dieser Welt. Also jetzt ich als Headhunter in der Sterne-Gastronomie, da ist natürlich so viel so, ja, der ist den ganzen Tag nur essen, aber wir kommunizieren relativ offen, was wir tun, aber am Ende dann wieder nicht offen, so dass wir auch viele Fragezeichen hinterlassen und manchmal freitags kläre ich die halt auf, wo war ich, also ich mache Stories, dass ich irgendwo bin und freitags löse ich auf, welches Projekt das ist, so. Und das ist, habe ich gemerkt, was viele verfolgen, weil sie es einfach interessant finden, dann die Lösung zu finden.
Ja, genau.
So, das, ne? Das ist so ein bisschen so Angelprinzip.
Genau, irgendwie. Wenn du die Leute gut hookst, also denen schon ein bisschen was, ich sag mal so, anfütterst, wie so ein Fischteich, und dann lässt du die erstmal wieder ein bisschen schwimmen und holst sie dann am Ende ab und machst den Kreis wieder zu. Das ist ja aus der Kommunikationspsychologie auch ganz wichtig, dass sich Kreise schließen, lieben wir Menschen. Dann ist es geil, dann haben die Spaß daran, dann kommen die auch wieder. Und davon lebt LinkedIn übrigens, ne? Dass du die Leute nicht nur einmal bespaßt und sagst, hey, guck mal, ich habe jetzt hier mein total geiles Foto. Ich sag mal, so mein Best-Performance-Post war, glaube ich, als ich ein Bild von meiner Polizeizeit neben ein Bild von mir auf einer Speakerbühne gepackt habe und gesagt habe, guck mal, hier der Unterschied. Da haben die Leute jetzt nicht so viel von gelernt, die haben einfach nur gesehen, boah, krass, tolle Entwicklung. Hatte 200.000 Impressions auf diesem Beitrag.
Was, Jesus Christus, das ist ja wieder richtig viel.
Da ist richtig was passiert, aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Ne? Also da habe ich jetzt nicht sofort viel Geschäft rausgezogen oder sonst irgendetwas, sondern das war eher nur dieses, hier guck mal, Clickbait und let's go, hier, das ist mir passiert. Die Story war vielleicht cool für viele, aber worauf ich hinaus will, ist, dass du immer wieder passieren musst bei LinkedIn. Auch da wieder Konstanz schaffen. Ne? Du musst immer wieder da sein und immer wieder auf dem Tableau und einer der wenigen bleiben, die posten. Dann bist du
Das ist eine relativ selbe Nummer.
Ja.
Also auch wenn euch alle was anderes erzählen, 8-mal die Woche und hast du nicht gesehen, ich schaffe es einmal die Woche allerhöchstens, ist immer noch okay.
Ja, klar.
Damit bin ich doch bei den 2% vielleicht.
Bist wahrscheinlich, ja, 2-3% immer noch dabei. Und die Frage kriege ich natürlich oft, ne, wenn man sie das als Frage formuliert, wie viel soll ich denn posten bei LinkedIn? Und dann ist immer meine Antwort, eigentlich egal, Hauptsache du postest über eine gewisse Zeit konstant dieselbe Anzahl. Weil wenn du mal 2 machst, mal 5 pro Woche, dann 7, dann mal 1, dann kein, das mag der Algorithmus einfach nicht. Und wenn du aber es schaffst, jede Woche 2 Posts rauszuhauen oder 1 bis 2 Posts und das ziehst du einfach durch, dann wirst du automatisch gerankt. Von daher vielleicht so als kleines Learning hier nebenbei, LinkedIn Insights, wenn du konstant schaffst, 1, 2, 3 Posts pro Woche zu machen, aber diese Zahl zu halten, die du dir aussuchst, dann kommst du
nach vorne. Das heißt, du musst, also selbst wenn du 14-tägig machst, dann ist 14-tägig...
Dann machst du 14-tägig, aber einen Knaller, aber einen richtigen, einen geilen Beitrag, viel Mehrwert, viel Story drin und dann bitte aber alle 2 Wochen soll dieser Beitrag genau in dieser Qualität kommen und dann freuen die Leute sich drauf.
Dann freuen die sich und dann freut sich auch der Algorithmus.
Richtig.
Hat sich was geändert, seit Microsoft das Ding übernommen hat?
Naja, man merkt, es wird viel ausprobiert und nicht viel durchgezogen auf dieser Plattform. Ich weiß nicht, wenn du aktiver LinkedIn-User bist, du hast gesehen, es gab mal zwischendurch irgendwie LinkedIn-Stories, so ein bisschen wie auf Instagram.
Ja, das haben sie wieder geskippt.
Es gab eine sehr umfangreiche Newsletter-Funktion, die ist jetzt wieder ein bisschen zurückgenommen worden.
Gesehen, ja.
Also zig Sachen, die ständig aufs Tableau kommen. Es gab mal so Profilvideos und so und dann wird es wieder zurückgenommen. Ich würde mir wünschen, dass diese Dinge dann auch einfach mal bleiben. Aber wahrscheinlich ist es dann, also merkt man so ein bisschen, es ist mehr Aufwand für die Company, dann noch ein Tool zu bespielen und up-to-date zu halten. Und wenn das dann nicht zu 99% genutzt wird, gefühlt, dann ist es wieder weg. Und ich habe mir dann...
Das ist ein bisschen das Microsoft-Thema, ne?
Ja, genau. Das meine ich. Deshalb Microsoft. Ja, ja, ja. Das hat man so gemerkt, ja.
Inwieweit ist KI ein Thema?
Auf LinkedIn jetzt? Oder allgemein in der Company?
Nee, so allgemein. Ich meine, du hast gesagt, du hast Texter, dein Slogan ist, hat mit Text zu tun.
Genau, verkauft mit Text.
Genau. Und das kann man ja ganz gut steuern mittlerweile.
Voll. Also wir nutzen das immer ganz gerne als Add-on. Also KI kommt uns eigentlich zugute. Vor allem in der Redaktionsplanung, weil Ideenfindung viel einfacher geworden ist.
Ja, ja, du kannst halt sagen, dass das Profil, check das mal und arbeite mal einen Plan aus und dann hast du zumindest eine Baseline so und die kannst du ausbauen.
Ja, genau, so in etwa kann man das machen. Was wir halt viel mit reinbringen ist, dass wir den Tools, die es gibt, wir geben denen ein komplettes Briefing, wir haben da auch coole Prompts gebaut mittlerweile, sodass das Tool eine gute Grundlage hat und weiß, was sind die Probleme der Zielgruppe, wen sprechen wir an, wie wollen wir kommunizieren, auf welche Art und Weise, was ist unser Tone of Voice und wenn wir dem Tool das alles geben, und dann sagen, guck mal, wir wünschen uns Themen zu diesem Punkt und
genau
zu diesem Themenfeld und die sollen sich so und so anhören. Da haben wir schon eine gute Baseline für eine Redaktionsplanung und unser Kunde freut sich auch, dass es so schnell geht. Ne?
Ja, Geschwindigkeit, ne?
Ja, Speed of Implementation, seit diesem Jahr super wichtig.
Ja, ist wirklich auch brutal geworden.
Ja.
Ich bin auch Hard-User in allen Lebenslagen irgendwie, also von Lateinübersetzungen, Interpretationen über alles, was du zu Hause irgendwie mit viel Brain irgendwie, das geht viel einfacher.
Ja.
Und auch ein Foto von einem Kühlschrank und zu sagen, also Suchchef heißt die Funktion jetzt bei 4.0, machst ein Foto von und dann sagt er so, okay, du hast das, da kannst du da und das draus machen.
Ja, ist voll cool.
Crazy.
Finde ich mega.
Also, bisher kann ich jetzt nicht sagen, dass mein Leben dadurch schwieriger geworden ist.
Nee, gar nicht.
Ist schon einfacher. Du musst es nur nutzen.
Das
ist
aber, genau.
Ich glaube, das ist wie in allen Fällen so, das sind Chancen, sich das Leben einfacher zu machen, Content, vielleicht einen Plan zu machen, irgendwie.
Genau.
Auch seinen Tag und seinen Ablauf zu organisieren und einfach vielleicht auch dadurch den Zeitraum zu gewinnen, um dann doch den LinkedIn-Post die Woche zu schaffen.
Richtig,
genau. Weil du dann durch andere Prozesse einfach die Zeit gewinnst, das zu tun. Was mich zum Schmunzeln gebracht hat, Anekdote der Woche. Wir haben über die Company bei Facebook so einen Bot laufen, der halt so freundliche Antworten gibt und so. Ne?
Okay.
Und mich hat ein Scam-Bot angeschrieben, den Company-Account. Und es haben sich zwei Bots sehr freundlich miteinander unterhalten. Also wenn du das gelesen hast, war das halt so total polite.
Nein.
Einfach zwei Bots, die so, ja, vielen Dank für die Kontaktaufnahmen. Ah, ich freue mich, ich melde mich zurück.
Nein,
und die
passiert.
Haben sich unterhalten.
Oh mein Gott.
Und ich habe nur gedacht, what the fuck?
Wo sind passiert die?
Wo sind wir? Ja. Also, es sorgt auch auf jeden Fall für komische
ja
Momente.
Nett. Ja.
Aber trotzdem eine Chance, ne?
Voll.
Am Ende des Tages.
Also meine Top-Tool-Empfehlung an der Stelle ist Monika IM. Ist ein super
Das habe ich schon mal ausprobiert.
Ja, super Assistententool, ne? Hast du schön eine App auf dem Handy und das verbindet halt ganz viele dieser, ich sag mal, geläufigen KI-Tools in einer App, finde ich super spannend. Und lohnt sich auf jeden Fall mal runterzuladen.
Mal ausprobieren.
Mal ausprobieren.
Wie immer, alles ausprobieren und nicht aufgeben. Ne? sondern, also wenn der Prompt dann halt mal nach hinten losgeht, dann denkst du so, ernsthaft.
Ja, ja.
Also ist ja nicht immer geil, was rauskommt. Manchmal ist es auch einfach nur Schrott. Da muss man halt das Wording nochmal ändern und dann, dann gucken wir mal. Du bist, also du warst mal sportlich aktiv, also professional?
Also semi, würde ich sagen.
Semi-professional. Heißt, du hast Liga gespielt?
Ja,
tatsächlich. Volleyball?
Nee, Handball.
Handball?
Ja, genau. Handball war damals so mein professioneller Sport. Bin ich in die NRW-Auswahl gekommen, als Jugendlicher noch.
Okay, das ist ja schon mal was.
Das war cool, ja.
Du hättest ja auch mal eine ganz große Handballkarriere machen können.
Ja, also ich sag mal, Handball ist ja ein sehr verletzungslastiger Sport.
Ja, krass, ne?
Ja, ganz schön rau. Das habe ich auch oft gerne mitgenommen. Verschiedenste Bänderrisse, Meniskus, alles mögliche, öfter mal davon gezerrt. Aber ich sag mal so, die Jahre, wo ich es gemacht habe, waren richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Von, wie alt war ich da, vielleicht 10, 11 Jahre angefangen und dann, bis ich so 16, 17 wurde, habe ich das halt, glaube ich, durchgezogen, dann diesen Sport. Und dann ging es da immer hoch.
Macht man auch eine gute Körperlichkeit, oder? Also ich meine, du musst dich durchsetzen.
Ja.
Und da geschenkt wird einem da nichts im Kreislauf. Ne?
Das ist richtig. Da geht's schon gut zur Sache. Und ich muss sagen, da ist halt eine coole Eigenschaft, die dort, die sich vielleicht so ein bisschen aufgebildet hat. Einmal natürlich, du spielst immer gegeneinander, aber ich finde den Sport unglaublich freundlich. Die Leute sind miteinander total gut im Umgang. Ne? Erst hauen die dich voll um und du fliegst irgendwie 2 Meter und dann helfen sie dir hoch und du nimmst dich in den Arm, voll verschwitzt und alles ist gut. Und das schätze ich sehr. Ja, das habe ich da, glaube ich, auch mitgenommen.
Ah, das heißt, du bist im Wettbewerb, aber auf Augenhöhe.
Genau, trotzdem. Voll.
Okay, mega.
Ja, vielleicht ein bisschen anders als so der ein oder andere Fußball-Kreisliga-Sport oder wie auch immer man das vergleichen möchte. Aber
der Best of Kreisliga ist ja mein Liebling bei YouTube. Alter, was du da so angucken kannst, ja, unfassbar. Ja.
Ja.
Aber wir haben schon echt tief getaucht und ich habe, glaube ich, ein Thema, das hast du bei uns drauf geschrieben, deine Erwartungshaltung an die Gesellschaft.
Mhm.
Finde ich mega krass, weil viele nehmen, wenig geben.
Ja. Ja, ja.
Da geht es wahrscheinlich auch so um Ehrenamt, um mitmachen.
Hey, also grundsätzlich ist mein Gedanke da immer erstmal geben, bevor du irgendwas erwartest oder bekommst. Und ich glaube, ich weiß gar nicht so richtig, wo das herkommt, aber seitdem ich das mehr lebe und auch in mein Leben implementiert habe, funktioniert es irgendwie besser. Die Leute sind anders und man kriegt auch auf einmal viel mehr, ohne was zu erwarten. Und ich denke, wenn wir alle in so eine Gesellschaft kommen, da gibt es ja auch verschiedenste gesellschaftliche Modelle, wo man halt einfach gibt und der andere gibt auch, aus dem Gebergedanken heraus, entstehen halt unglaubliche Dinge. Das merke ich hier bei den Beyond Boys schon extrem, weil ich immer sehr gerne einfach mal was reinwerfe und man kriegt immer was auch zugespielt. Und das ist, also, wenn alle so leben würden, das wäre mein Glück, glaube ich, hier auf der Erde. Und ich glaube, da ist auch, wir hatten es vorhin, das Thema Erwartungen, darfst du da einfach mal zurückschrauben. Also gar nicht mal erwarten, was zurückzukriegen, sondern einfach mal geben, wie gesagt, aus dem Gebergedanken, aus dem Mehrwertgedanken. Ich schaffe einen Mehrwert für andere und schon wird dir auch irgendwas zugespielt von anderen Ecken. Das kann ja auch über 6 Ecken wieder zurückkommen.
Ja, ich nenne das immer so ein bisschen Karma.
Genau.
Also
ja.
Instant Karma ist halt, das kannst du auch nach hinten losgehen. Ne?
Ja.
Ich finde aber der Gedanke einfach gut, weil ich selber, also jeder hat wenig Zeit, jeder hat einfach viel um die Ohren und so weiter und so fort. Also ich kenne das Spiel. Trotzdem gibt es halt Momente im Leben, wo du einfach sagst, okay, ich gebe hier was rein, wie jetzt das hier. Ich meine, das ist ja auch Non-Profit, irgendwie meine Hobbyzeit hier, irgendwie geile Leute kennenzulernen. Und das gibt ja anderen was, genauso wie ich selber mit meiner Family und meiner Frau zusammen sehr engagiert sind in Sachen Schule, also Elternbeirat, tralala, cool. Ich organisiere Dinge, ich sammle die Kohle ein für irgendwelche Ausflüge und all diese Fuck-Jobs, die irgendwie keiner macht, weil ich denke, dadurch mache ich es für andere irgendwie einfacher und ich gebe was zurück in die Gesellschaft. Wie kann jeder von sich, der hier zuhört, lass mal eine These aufmachen. Okay. Oder eine Wette. wenn jeder hier, der hier zuhört und das nicht schon macht, also Props an die, die es machen und irgendwas eingeben, ohne was zu erwarten und auch gesellschaftlich ehrenamtlich tätig sind, was könnte man machen, wenn man das noch nicht macht?
Ich glaube, da greift ein ganz guter Grundsatz, wie im Kleinen, so im Großen. Also einfach mal anfangen, zum Beispiel in seiner Familie zu schauen. Wo kann ich denn hier ein bisschen mehr reingeben, als ich vielleicht bisher getan habe? Ich glaube, da kann jeder so ein bisschen drauf gucken, kann ich mir gut vorstellen. Oder auch einfach, ich finde eigentlich, dass ein witziger Grundsatz dafür ist, jeder, dem du begegnest, der nicht lächelt, dem solltest du ein Lächeln schenken. Damit fängt es eigentlich an. Also wenn,
oder Kompliment machen, das funktioniert mega gut.
Auch cool.
So, also es ist ein bisschen cringe, cool, weil es amerikanisch ist.
Ja, es ist aber.
Aber
ist
wenn okay, du mal jemanden sagst, so, keine Ahnung, irgendwie so, dein Style ist mega oder ja, irgendwie sowas.
Das ist
der Gamechanger,
oder? Gehe ich total gerne mit raus mit dieser Message. Ich war mal bei einem, ich glaube, das war ein Zara oder sowas, im Shop. Und da hat ein Typ irgendwie eine Jacke oder so anprobiert, einfach vorm Spiegel. Und war halt alleine in einem Store, also augenscheinlich. Und hat sich so anprobiert, war so ein bisschen skeptisch. Ich habe hingegangen, nee, sieht gut aus, kannst du tragen. Der hat mich angeguckt wie ein Auto. Ne? Aber war total gut. Der hat sich irgendwie geschmeichelt gefühlt, vielleicht auch so ein bisschen angemacht oder so, keine Ahnung. Aber,
Aber es war total sympathisch. Das war witzig. Irgendwie verändert,
ja, voll.
Ne?
Es hat irgendwas getan. Ja. Und wenn du gerade Leuten, die gerade nicht lächeln, wenn du denen Lächeln schenkst, dann die brauchen es mehr als die anderen wahrscheinlich, die schon lachen.
So. Ja, ich glaube auch mit so einer grundfreundlichen Haltung kommst du auch schon mal weiter im
Leben. Auf jeden Fall.
Und dann auch mal Leuten. Es ist auch so schlimm, ne? Ich komme mir manchmal vor wie so ein Opa, wenn ich so irgendwelchen Leuten noch die Türe aufhalte.
Ach du, warum?
Ich kriege das aber nicht raus aus mir. Ich kann mir das nicht. Also dieses egoistische so, bloß nicht Angriffsfläche für irgendwas bieten, ne? Was viele Männer ja gerade so haben, das will ich halt gar nicht, weil das kriege ich nicht aus mir raus. Also das gehört dazu, respektvoll jemanden die Tür aufzuhalten. Und wenn man sieht, der braucht noch 3 Meter, bis er da ist, dann warte ich halt. I don't care.
Ja, das ist ein Geschenk. Du schenkst ihm ja deine 5 Sekunden.
Was? Genau, und
das
deine 5 Sekunden, damit er einfach so einfach,
ja, damit es leichter hat. Genau. Und das sind so die, wenn wir jetzt auch so ein bisschen einfach mal metaphysisch werden, ganz kurz, wenn du diese Signale raussendest, diese 5 Sekunden mehr Zeit jemandem schenkst, ne, der das vielleicht gar nicht so checkt im ersten Moment, das wird irgendwas safe, wird das irgendwas in der Welt bewegen, wenn du so diese kleinen Schritte immer wieder reinbringst. Da bin ich fest von überzeugt, dass du immer, wenn du ja ein Stück weit was gibst und was schenkst und was rausgibst, ohne was zurückzuwollen direkt, verändert das was. Und
diese du setzt dein Karma auf, meinst du?
Ja, voll.
Bist du davon überzeugt? Bist du da so spirituell unterwegs oder ist das so ein Grundsatz?
Ja, das wird schon immer spiritueller eigentlich. Das geht schon in die spirituelle Richtung. Da kann man sich schon oder kann ich mich sehr gut mit verbinden mit dieser Geschichte. Zu sagen, hey, ich gebe einfach was rein. Karma aufladen würde ich es jetzt noch nicht mal nennen, sondern es ist eher so ein einfach eine positivere Gemeinschaft bauen, weil ich glaube, so ein schon daran, dass wir alle irgendwie miteinander connected sind, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ob das der gleiche Glaube ist oder ob das irgendein energetisches Feld ist, whatever, da will ich jetzt gar nicht so reinsteigen, mich auch gar nicht festlegen bis jetzt. Aber ich glaube, irgendwie haben wir, wenn wir alle so ein bisschen happier miteinander umgehen, ein bisschen freundlicher sind, dass sich das auf das Gesamtwohl der Gesellschaft schon auf jeden Fall auswirken wird.
Okay, dann haben wir eigentlich fast das perfekte Schlusswort. einfach ein bisschen happier sein.
Ja.
Und Menschen einfach was geben und wenn es nur eine Tür aufhalten ist oder jemanden mal vorlassen an der Kasse oder irgendwie oder im Straßenverkehr.
Auch cool.
Erlebe ich auch immer wieder, dass man einfach so nach links guckt, weil man will ja keinen reinlassen.
Ja, genau.
Hey, let go. Lass die Leute rein, dann ist die Welt doch. Und vielleicht noch winken dabei, dann ist auch noch gut.
Genau, winken, lachen und vielleicht um das abzurunden, ich glaube, das haben wir heute ein paar Mal gesagt, das schönste Geschenk, was man den Leuten anscheinend geben kann, ist einfach mal einen Moment Zeit.
Korrekt. Und dann auch mal unsere Liste nehmen hier untereinander und dann zu sagen, gleich schreibe ich mal den und den an, mit dem wollte ich schon immer mal was tun und dann verabredet dich mit dem
auf den Kaffee. Gut.
Und vielleicht übernimmst du die Rechnung. Oder auch nicht. In dem Sinne, vielen Dank dafür, dass du hier warst und stay tuned für die nächste Episode.
Herzlichen Dank.
Bis dann.